Data Navigator. Der Podcast zum EU Data Act.
Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Data Navigator. Wie immer mit euren beiden Co-Hosts, mit Martin Schirmbacher. Hallo Martin.
Hallo aus Berlin, hallo Hubertus.
Und mit mir, Hubertus von Rönne. Wir haben heute einen Gast bei uns, der vermutlich perfekt an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis sitzt, Max von Grafenstein. Er ist nämlich Professor an der Universität der Künste in Berlin. Ich glaube, Professor für digitale Selbstbestimmung, das wirst du uns gleich nochmal erklären. Aber auch Leiter von einem sehr bedeutenden Forschungsprogramm am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und hat aber auch ein Startup oder mehrere Startups, glaube ich sogar. Also eine unglaublich spannende Vita, die Max, die uns, du uns und unseren Zuhörern bitte kurz nochmal erläutern musst.
Total gerne. Vielleicht kleine Korrektur. Wir haben am HIG, also Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, unsere Forschungsprogramme umgebaut. Das ist also nicht mehr ganz richtig, die letzte Info. Aber ich habe tatsächlich das Forschungsprogramm aufgebaut bis vor einem halben Jahr geleitet. Also ich komme eigentlich aus der Praxis. Ich bin Anwalt seit 2010 und habe früher auch beraten und bin dann aber, ehrlich gesagt, nach wenigen Jahren immer stärker damals mit dem Datenschutz konfrontiert gewesen und hatte den Eindruck, dass es da so fundamentale Fragen eigentlich gilt, die man beantworten können müsste, um verlässlich Beratung zu betreiben. Das ging damals für mich mit der Zweckspezifizierung und dem Zweckbindungsprinzip los. Und ich wusste halt einfach nicht, ja, wie müssen denn die Zwecke jetzt spezifiziert werden? Also darf ich einfach sagen, Gewinnmaximierung, das ist doch perfekt, weil dann habe ich ja kein Problem mit der Zweckbindung, also dass quasi meine Mandanten dann quasi durch diese ursprüngliche Zweckspezifizierung der Gewinnmaximierung da irgendwie in ihren Geschäftsprozessen verhindert würden. Aber dann, klar, nach einem Blick in die Kommentare und in die Leitlinien von der Artikel 29 Datenschutzgruppe oder eben jetzt der ETSA, haben natürlich sofort gesagt, ja, nee, das ist viel zu weit. Aber es gab halt keine positive Begründung. Also man findet eigentlich nirgends Positivbeispiele, wie diese Zwecke eben jetzt ausreichend spezifisch quasi spezifiziert werden. Noch gibt es eine dogmatische Begründung dazu. Und das fand ich damals wahnsinnig spannend. Und es gab dann, über Zufall bin ich über eine Forschungsstelle gestolpert, nämlich eben am Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft. Und da gab es eine Entrepreneurship Research Gruppe. Also das war eine interdisziplinäre Gruppe, die sogenannte Startup Clinics aufgebaut haben, um Startups zu beraten im Rahmen ihrer Innovationsprozesse und denen zu helfen. Und daraus aber dann das empirische Datenmaterial zu ziehen für Doktorarbeiten. Und ich dachte mir, boah, das ist super spannend. Das mache ich, um diese Frage, also die größere Frage nach den Effekten von Regulierung auf Innovation untersuchen zu können. Da gibt es einen eigenen Forschungsstrang von dem ehemaligen Verfassungsrichter Hoffmann Riem. Darauf habe ich also aufgebaut. Und dann sind so innerhalb von 3 Jahren hatte ich irgendwie so 140 Startups in der Klinik und da ließ sich eigentlich ziemlich präzise nachzeichnen, wie so Innovationsprozesse in der Praxis ablaufen. Und dann habe ich natürlich die Innovationsmodelle aus der Entrepreneurship Research genommen, um zu untersuchen, wie eben dieses Verhältnis von Regulierung und Innovation sich tatsächlich auswirkt und wie Regulierung eigentlich gestaltet sein müsste, damit die nicht nur unnötig Innovation bremst, sondern im Gegenteil, wie sie ausgestaltet werden könnte, um Innovation zu fördern. Und das habe ich, wie gesagt, am Beispiel des datenschutzrechtlichen Zweckbindungsprinzips untersucht, weil, das war in zweierlei Hinsicht spannend, weil Jan-Philipp Albrecht und Nelly Kröß damals immer gesagt haben, hey, die DSGVO, das wird ein riesen Wettbewerbsvorteil. Für die Unternehmen, das war das eine. Und ich wollte eben prüfen, ob das ein Hütchenspielertrick war, ein rechtspolitischer, oder ob das irgendwie stimmen kann. Und die zweite, also der zweite Aspekt, der das Ganze natürlich spannend macht, war, dass gerade dem Zweckbindungsprinzip absolute Innovationsfeindlichkeit vorgeworfen wurde, weil Innovationsprozesse sind ja von ihrer Ergebnisoffenheit geprägt. Und wenn man eben von Anfang an sagen muss, was man mit den Daten macht und dann daran eben gebunden ist, dann wirkt es erstmal so auf dem Papier wie ein diametraler Gegensatz. Und das Spannende war, dass als ich dann eben in diese Regulierungsansätze rein bin, ja, Risikoregulierung, Innovationsregulierung und so weiter, und die auf das Zweckbindungsprinzip angewendet habe, dann kam ich plötzlich am Ende wirklich zu dem komplett kontraintuitiven Ergebnis, dass das Zweckbindungsprinzip nicht nur nicht innovationsfeindlich ist, sondern eigentlich das ideale Regulierungsinstrument, um Innovationen also nicht nur zu ermöglichen, sondern in Kombination mit weiteren Rechtsinstrumenten so, sogar fördern kann. Und das Aber, und jetzt kommt das große Aber, also das war erstmal spannend auf dem Papier, aber wenn man sich anguckt, wie der Datenschutzrecht, wie das Datenschutzrecht dann gelebt wurde, da hat man dann gesehen, dass wir meilenweit davon entfernt sind. Und ein, also um Recht in den ja, innovationsfördernde ja, Effekte quasi ne, verwandeln zu können oder in diese sagenumwobenen Wettbewerbsvorteile. Und ein wichtiges Problem, was gelöst werden musste, das ist das sogenannte volkswirtschaftliche, also in der Volkswirtschaft wird das beschrieben als der Market of Lemons. Und zwar, das ist das Problem, wenn du einen Markt hast, wo komplexe Güter gehandelt werden, wie zum Beispiel in den 80er Jahren, das war eben Akerlof, der das Problem beschrieben hat, wie Gebrauchtwägen, wo die Konsumenten nicht genau wissen, was die Qualität tatsächlich ist. Dann führt es dazu, dass der Schlingel unter den Gebrauchtwagenverkäuferinnen immer also den Vorteil hat, weil der kann quasi ein schlechteres Auto zu einem höheren Preis verkaufen, weil er einfach die Käuferinnen im Unklaren darüber lässt, was die tatsächliche Qualität ist. Das führt dazu, dass die die guten Gebrauchtwagenverkäufer ebenfalls ökonomisch gezwungen werden, jetzt mitzulügen, um überhaupt noch auf dem Markt bestehen zu können. Ja, und dadurch entsteht eine Abwärtsspirale, die dazu führt, dass am Schluss immer mehr schlechtere Gebrauchtwagen auf dem Markt sind. Und diese Abwärtsspirale lässt sich nur umdrehen, wenn man die Transparenz schafft, sodass die Käuferinnen endlich wieder verstehen können, ey, was ist eigentlich ein guter Gebrauchtwagen, was ein schlechter. Und mir war klar, ey, dieses Problem haben wir eigentlich in der Anwendung des Datenschutzes. Man hat immer gesagt, dass dieses Privacy-Paradox, dass die Nutzerinnen zwar alle sagen, mir ist der Datenschutz wichtig, aber sie verhalten sich nicht danach. Und meines Erachtens ist dieses Privacy-Paradox eben kein paradoxes Verhalten oder liegt nicht an der Schizophrenie der Endnutzerinnen, sondern es liegt an dieser Intransparenz der Dienste, weil sie eben nicht intuitiv verstehen können, welcher Dienst hat eigentlich welche Datenschutzqualität und sich dann auch entsprechend intuitiv einfach für den besseren Dienst entscheiden können. Das ist alles viel zu abstrakt, viel zu wolkig. Und selbst wenn sie es verstehen und ahnen, ja, dann sind einfach diese Entscheidungsprozesse so ausgestaltet, dass sie das nicht ohne Kosten sozusagen sich entsprechend entscheiden können. Und damit war klar, oho, wir müssen in die UX-Forschung rein. Also wir müssen Methoden und Ansätze aus der User Experience und User Interface Design Forschung nehmen, um die Anforderungen aus dem Datenschutzrecht wie eben Transparenz oder diese ganzen Interventionsmöglichkeiten, Einwilligung, Widerspruch, Widerruf und so weiter und so fort, um das so usable auszugestalten, dass wir dieses Market of Lemons Problem lösen, also das Transparenzproblem. Und daraufhin habe ich eine zweite günstige Gelegenheit gesehen, nämlich eben am Einstein Center Digital Future. Das war so ein anderes in Berlin angesiedeltes interdisziplinäres ja, Internetforschungsnetzwerk letzten Endes. Und da gab es eine Professur, die war an der UdK angesiedelt mit dem Titel Digitale Selbstbestimmung. Und da dachte ich mir, das ist ja perfekt, weil an der UdK sitzen die ganzen Gestalter, also UX-Design, UI-Design. Und diese Professur hole ich mir jetzt, um dort mit den Gestalterinnen mich zusammensetzen zu können, um die Methoden so weit weiterzuentwickeln, dass wir heute, 8 Jahre später, endlich in der Lage sind, quasi nicht nur nach State-of-the-Art UX und UI-Methoden in der Lage sind, quasi diese UI-Prozesse für Einwilligungen und so weiter so zu bauen, dass es die Leute wirklich intuitiv verstehen, sondern auch empirisch in der Lage sind, das qualitativ und quantitativ nachzuweisen. Also das ist diese Riesengeschichte. Und das Ganze lief am Schluss in diese akademische Ausgründung hinein, weil, also es ist eigentlich wie ein Rabbit Hole, ja, wo ich immer tiefer reingezogen wurde. Ich hatte nie vor, eine akademische Karriere anzustreben. Ich wollte nur diese Forschungsfrage, also diese Frage eigentlich lösen, ey, was ist denn jetzt mit dem Zweckbindungsprinzip und den Wettbewerbsvorteilen? Und seitdem komme ich da aus diesem Rabbit Hole nicht mehr raus und werde immer tiefer reingezogen. Und der letzte Schritt war eben diese akademische Ausgründung, weil ich hatte dann die Methoden eben da, aber jetzt musste ich es ja beweisen, dass es funktioniert. Und dafür hat mir dann das BMFTR nochmal eben ja fast 1 Million Euro letzten Endes über 2 Forschungsprojekte gegeben, um einen Forschungsdemonstrator zu bauen, mit dem wir eben am Schluss nachweisen könnten, hey, das geht tatsächlich, also das ist nicht nur auf dem Papier, sondern wir sind in der Lage, technische Systeme so zu bauen, die Verbraucher deutlich besser eben informieren und in die Lage versetzen, quasi so zu entscheiden, dass wir dieses Market of Lemons Problem lösen und damit quasi Verbrauch, datenschutzfreundliche Dienste endlich ihren versprochenen Wettbewerbsvorteil bekommen. Und das ist ja Law and Innovation und Consenter. Also das ist die ganze Geschichte eigentlich. Ja.
Prima. Ja, super, Max. Ein weiter Bogen. Meine Anschlussfrage sollte eigentlich sein, was treibt dich an? Aber ich glaube, das hast du schon beantwortet. Ja, und auch die Rabbit Hole Problematik. Ich hatte jetzt ganz viele Anknüpfungspunkte. Der Akerlof ist in meiner Diss auch aufgetaucht zu der Frage Informationsasymmetrien im Verbraucherrecht. Ja, und anders als du bin ich dann den nächsten Schritt und ist leider der europäische Gesetzgeber auch den nächsten Schritt nicht gegangen, sondern hat halt einfach Informationspflichten geschrieben, in die Gesetze geschrieben, die jetzt, ob im Datenschutz oder im Verbraucherrecht, auch im Data Act, by the way, dazu führen, dass die Leute geflutet werden mit immer weiteren PDF-Dokumenten, die kein Schwein liest. Ne? Insofern mal der Bogen zum Data Act. Wenn du jetzt, du hast jetzt gesagt, beim ja, du kommst aus dem Datenschutz im Prinzip, Zweckbindung, typisches Datenschutzthema. Wie jetzt der Bogen zum Data Act und zur Datenpolitik? Was machst du da jetzt derzeit?
Ja, also gerne. Ich würde da gerne vielleicht noch eine andere Bemerkung aufgreifen, Martin, die du gemacht hast, und zwar, dass wir jetzt geflutet werden, weil der Gesetzgeber quasi zwar das Market-Lemon-Problem nicht gelöst hätte, sondern einfach nur Informationspflichten aufstellt. Also ich denke ja, das ist kein Problem des Gesetzgebers. Der Gesetzgeber kann erstmal nicht mehr tun, als zu sagen, hey, ihr müsst informieren und das eben auch noch wirksam. Das schreibt er ja in Artikel 25 Absatz 1 DSGVO, ja, mit diesem Data Protection by Design Ansatz. Also er sagt sogar, hey, bitte stellt empirisch sicher, dass das auch wirklich funktioniert. Und mehr kann er eigentlich nicht tun. Und es ist ein Anwendungsproblem, meines Erachtens. Also das liegt wirklich an uns Anwälten weiteren Beratern, Hubertus, dass es an uns liegt, das Gesetz so anzuwenden, dass wir den Telos erreichen.
Deshalb machen wir ja auch diesen Podcast hier über unser Tagesgeschäft hinaus. Genau deswegen unterhalten wir uns auch hier. Ja, genau.
Ja, genau. Und um jetzt eben konkret Martins Frage zu beantworten, was machen wir jetzt in Bezug auf den Data Act? Ja, genau das. Also wenn das funktionieren soll, dieser Datenaustausch, ja, zwischen dem Dateninhaber, dem Nutzer des Dienstes und dem Dritten, ja, dem Drittunternehmen, dann wird das visuelle Entscheidungsmasken erfordern, wo die Nutzer und auch die Dritten, also erstmal die Nutzer ganz einfach sozusagen ihre Data Requests ausüben können. Und die zweite Frage, die ich in der Praxis auch noch nicht so richtig adressiert sehe, ist, wie kriegen eigentlich die Dritten raus, an welche Nutzer sie sich wenden müssen, wenn sie bestimmte Datenarten brauchen. Und auch dafür wird man so eine Art Datenkatalog aufbauen müssen. Und das Problem tatsächlich, also dieses rein, also es ist ein ganz praktisches Problem sozusagen, das versuchen wir tatsächlich mit dieser Ausgründung und dem Consenter eben zu adressieren. Weil das ist ja nichts anderes, als dass es quasi Entscheidungsprozesse sind. Das ist jetzt ursprünglich mal entwickelt worden rein für die datenschutzrechtliche Einwilligung. Aber das lässt sich natürlich auch erweitern. Da sind wir erstmal in der Lage, quasi diese Entscheidungsprozesse zwischen Dateninhaber und Nutzer abzubilden. Und gleichzeitig sind wir aber natürlich auch in der Lage, dass, also für die Dateninhaber wird es eben auch besonders leicht. Ja, die können dann einfach so Plug and Play sozusagen das bei sich implementieren. Und gleichzeitig sind wir in der Lage, wenn das, also je mehr Dateninhaber und Nutzer diese Technologie nutzen, den Consenter, desto mehr sind wir natürlich in der Lage, einen Datenkatalog aufzubauen, sodass Dritte in diesem Datenkatalog nachgucken können, ach du, das ist interessant, wen haben die denn eigentlich im Angebot? Beziehungsweise die können natürlich auch, wenn sie die Recherche selber schon gemacht haben und gesagt haben, hey, eigentlich bräuchte ich eigentlich diese Dienstanbieter, ja, diese Dateninhaber, bitte find mir doch mal die Nutzer, dann können die auch zu uns kommen. Und wir bauen den, wir machen dann die Recherche und bauen da die Channels und die Funnels, um dann eben quasi diese Requests ausüben zu können.
Ja, klingt so ein bisschen nach einem Marktplatz und damit auch so ein bisschen nach, vielleicht sogar nach einem Data Space. Also in unseren verschiedensten Podcasts hier ist der Schwerpunkt vornehmlich auf dem B2B-Geschäft. Mhm. Und dort ist die Lage eigentlich so, dass sich die Dateninhaber, die Datenhalter und die Datennutzer streiten, was überhaupt daraus gegeben wird. Und ganz grob und mal ein bisschen salopp gesagt, also diejenigen, die die Daten heute haben, die Hersteller sagen, ich denke gar nicht dran, euch die Daten zu geben, denn ja, das ist ja Teil meines Businesses. Ja. Und by the way, das ist sowieso alles Trade Secret. Und unsere Produkte sind so nicht designed, dass wir die überhaupt rausgeben können oder überhaupt haben oder nutzen und. Also, und wir sind jetzt in einer Phase des Deadlocks, weil auf der einen Seite die Nutzer so langsam begreifen, dass da Daten zur Verfügung stehen könnten, ja, aber sich gar nicht so richtig vorstellen können, was sie damit machen, einerseits. Und andererseits, also eine richtige Blockadehaltung. Und da kommt der Omnibus ja auch, über den sprechen wir auch gleich nochmal. Also wir sind da richtig in einer richtigen Krisensituation, was den Data Act anbelangt.
Ja, das ist schade, aber das war ehrlich gesagt vorhersehbar. Mein zweiter großer Forschungsstrang ist ja Data Governance. Und da bin ich, da beschäftigen wir uns mit der Frage, wieso werden da eigentlich Daten so wenig geteilt? Und das Witzige ist, es gibt ja zwei Teilungsszenarien, ja, also Datenteilungsszenarien. Das eine ist freiwillig, ja, offene Daten werden freiwillig geteilt. Und das andere ist, Daten werden geteilt, weil es einen Rechtsanspruch gibt. Und das Interessante war, wir haben erstmal mit dem freiwilligen Szenario angefangen. Und da bin ich auf eine ganz einfache Formel gekommen, die das Dilemma so ein bisschen beschreibt, wieso Daten nicht geteilt werden, weil Daten eigentlich nur geteilt werden, wenn aus Sicht des, also wenn die erwarteten Mehrwerte entscheidend größer sind als die erwarteten Compliance-Risiken plus Compliance-Kosten. Das ist die Formel. Und aktuell ist es leider so, dass die erwarteten Mehrwerte ziemlich abstrakt und vage sind. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass diejenigen, die Daten möchten, damit meistens erstmal explorieren wollen und noch gar nicht so richtig den Mehrwert zu fassen kriegen und deswegen auch den Datenteilenden schwer an diesem Mehrwert gleich partizipieren lassen können, also noch keine richtigen Mehrwertversprechen quasi aussprechen können. Auf der einen Seite, also so ein abstrakt oder vages Mehrwertversprechen, und auf der anderen Seite rennen die beiden Akteure natürlich in dem Augenblick, wo sie die Daten übergeben wollen, sofort in ein ziemlich veritables Compliance-Risiko rein. Ja, also oft eben entweder es ist der Datenschutz oder es sind die Geschäftsgeheimnisse oder es ist irgendwie Wettbewerbsverzerrungen oder es ist IT-Security. Ja, wir haben ziemlich viele Data-Governance-Projekte gemacht, wo wir das dann alles empirisch erhoben haben. Das sind immer so die typischen vier Problemchen. Und das muss ja irgendwie gelöst werden. Und selbst wenn die Leute in der Lage sind, das zu lösen, ja, also irgendwie technisch, organisatorisch das so zu bauen, dass die Geschäftsgeheimnisse optimal geschützt werden, ist es so teuer, dass die Kosten so explodieren, dass sie also dann immer noch die Mehrwerte übersteigen. Und das bedeutet, dass wir, und jetzt wieder auf der Anwendungsebene sozusagen, diese ganzen technisch-organisatorischen Verfahren so bauen müssen, dass quasi auf der einen Seite irgendwie dieser Mehrwert möglichst frühzeitig konkretisiert und maximiert wird und gleichzeitig müssen wir es schaffen, diese Compliance-Risiken also wirklich maximal zu reduzieren und die Kosten extrem niedrig zu halten. Und nur dann werden die Daten freiwillig geteilt. Und das Spannende ist jetzt, dass dieselbe, also nur wenn der, also der Dateninhaber gibt die eben nur freiwillig her, wenn das eben Sinn macht, ja, nach dieser Formel. Und das Spannende ist, dass dasselbe mit einem Perspektivenwechsel in den Szenarien auftritt, wo der Datennutzer, also oder Interessierte einen Rechtsanspruch hat, nur dass es jetzt um seine Perspektive geht. Und das, und zwar sagt der, will ich meinen Rechtsanspruch gegen den Dateninhaber geltend machen? Ja, das macht der nur, wenn quasi der erwartete Mehrwert deutlich höher ist als die Compliance-Risiken und die dabei entstehenden Kosten. Und die Compliance-Risiken sind natürlich jetzt, dass der Dateninhaber als erstes sagt, du, nee, also ich habe hier Geschäftsgeheimnisse und Datenschutz ist es sowieso. Und jetzt muss quasi der Nutzer, der Interessierte sagen, ey, nee, ich habe hier Lösungen, ich habe hier Toms, damit kann ich dein Geschäftsgeheimnisproblem ohne weiteres lösen. Und dann sagt der, guck, so machen wir das. Und dann sagt der Dateninhaber trotzdem, ja, ich glaube dir aber nicht. Dann muss der Interessierte quasi zur Behörde laufen. Und dann muss die natürlich unverzüglich entscheiden. Ja, also da hat ja der Data Act nochmal schön nachgelegt, wie dieses Ping-Pong-Spiel geht. Aber das muss alles quasi so easy laufen, dass das quasi weniger ist als der erwartete Mehrwert. Und wenn wir das nicht hinkriegen, wenn wir es nicht schaffen, diese Verfahren so zu bauen, dass das eben, dass diese ganzen Compliance-Risiken und die Kosten runtergehen, dann werden wir aus diesem Deadlock niemals rauskommen.
Prima. Gut analytisch beobachtet, was wir oder untersucht, was wir in der Praxis sehen. Das ist natürlich klar, dass sich also das ein Problem ist, dass der Mehrwert für viele, ja, da gibt es ein paar Startups, aber für viele noch nicht greifbar ist. Und die, und das so, das ist ja im Datenschutz genauso, dass es wenig Möglichkeiten gibt, halbwegs rechtskonform mal zu testen, ja, ob das jetzt erstmal dann so funktioniert. So, und die, also das heißt, wir haben unsicheren Mehrwert. Jetzt haben ja die Dateninhaber diesen, wenn wir die Nutzer diesen Anspruch gegen die Dateninhaber bekommen. Findest du denn, dass das wenigstens der richtige Weg ist, um das, ich sag mal, freiwillige Datenteilen dann eben dahin zu incentivieren, dass es ein Verstoß ist, wenn ich es nicht mache? Oder sagst du, das ist eigentlich ein bisschen der falsche Weg oder man hätte dort noch andere Anreize setzen müssen?
Nee, das ist absolut der richtige Weg, weil wir dieses, also die Daten, die der Dateninhaber hat, wir haben ja in den letzten 10 Jahren gesehen, dass er sie ja nicht freiwillig rausgibt. Und die Frage ist jetzt, dann hat man ewig versucht, irgendwie einen Price-Tag an die Daten ranzumachen. Das geht natürlich auch nicht, weil der Mehrwert der Daten ja nicht statisch in den Daten selbst liegt, sondern davon abhängt, für welche Zwecke man die Informationen verwendet, die man aus den Daten rauszieht. Ja? Und das, ehrlich gesagt, liegt ja nicht beim Dateninhaber, der wahrscheinlich gar nicht die Idee hat, das ist ja das Problem, sondern der kreative Datennutzer. Und deswegen brauchst du eigentlich einen Rechtsanspruch, weil die, also erstens für den, weil sozusagen das Mehrwertversprechen, was sich der Dateninhaber macht, das ist total eindimensional. Und was der Data Act ja analytisch ermöglicht, ist, dass es jetzt 1 Million potenzielle Datennutzer gibt, die mit 3 Millionen Mehrwertideen plötzlich auftauchen und sagen, hey, ich habe eine total coole Idee, was mit deinen Daten zu machen, selbst wenn du das nicht siehst. Und deswegen ist der Rechtsanspruch eigentlich richtig. Jetzt könnte man noch sagen, ja, aber was ist mit den ganzen, also mit den Interessen des Dateninhabers? Sind die denn dann gewahrt oder werden die komplett rausgekegelt? Und die werden ja, das ist ja der Witz eigentlich und das Tragische an dieser jetzigen Deadlock-Situation, die werden ja sowieso komplett gewahrt. Weil der, erstmal ist es ja so, die Daten sind ja, die Info, sind ja kopierbar, ja, das ist ja no, nicht, also ein Non-Rival-Good, ja, der verliert ja dadurch seinen eigenen Datensatz nicht, ja, das ist einzig nur, dass der andere die Daten auch hat. Und dann ist es ja auch so, dass ja auch sämtliche andere Schutzrechte des Dateninhabers gewahrt bleiben. Also seine Geschäftsgeheimnisse bleiben gewahrt, seine Wettbewerbsvorteile bleiben gewahrt, weil es steht ja auch drin im Data Act, dass die Daten nicht verwendet werden dürfen, um einen kompetitiven Dienst aufzubauen und so weiter. Also es wird sowieso, also alle rechtlich existierenden Schutzinteressen werden gewahrt.
Er muss nur, Max, kurzer Einwand da. Also er muss schon nachfragen, ob er die Daten, die jetzt dem Nutzer gehören, auch noch weiterhin nutzen darf für andere Zwecke. Ne? Also sei es, häufig ist es ja, also die typische Situation, die wir häufig sehen, ist, eine Maschine wird verkauft, sie kommt mit Wartungsvertrag und im Wartungsvertrag ist auch dann zukünftig hoffentlich geregelt, dass die Daten, die jetzt dem Nutzer zustehen, auch für die im Rahmen des Wartungsvertrages genutzt werden können und vielleicht auch zur Produktweiterentwicklung. Aber ja, da muss er jetzt nachfragen. Ne? Das ist sozusagen die einzige Erschwernis und da sehen wir auch gewissermaßen den einzigen Hebel, um es wirklich durchzusetzen. Also rechtlich gesehen darf der Hersteller eines Traktors die Daten nicht mehr ohne Zustimmung des Landwirts nutzen.
Ja, das ist total gut, dass du das sagst, Hubertus, weil das ist der einzige Punkt, also das ist ja quasi der konzeptionelle Ansatz. Und ich finde den noch nicht mal richtig. Also, dass man sagt, derjenige, der den Dienst nutzt, ist letzten Endes der Schöpfer der Daten und deswegen hat er auch jetzt das alleinige Verfügungsrecht darüber sozusagen und deswegen muss der Dienstanbieter, ja, der Dateninhaber eigentlich fragen. Das finde ich erstmal rein konzeptionell gedacht eindimensional, weil das ist nicht so, dass der Dienstnutzer die alleine schöpft, sondern natürlich machen die das in einer Kooperation, ja. Die Daten wären niemals geschöpft worden, wenn der Dateninhaber die Technik nicht bereitgestellt hätte. Deswegen haben die jetzt eigentlich rein konzeptionell beide ein gleichberechtigtes Interesse daran. Aber dass der Gesetzgeber das trotzdem jetzt erstmal auf dem Papier nur dem Nutzer zuschiebt, um diesen Hebel zu schaffen, das kann ich natürlich nachvollziehen.
Ja, also es
ist
genau.
Lustigerweise ist ja der 4 Absatz 13, wo genau das drin steht, so ziemlich die einzige Norm, die nicht Bußgeld bewährt ist nach dem deutschen Durchsetzungsgesetz. Vielleicht hat der deutsche Gesetzgeber da deine Skepsis gesehen und gesagt, es darf jetzt aber nicht daran scheitern oder wir wollen jetzt da nicht sozusagen zu hart durchgreifen für die Fortnutzung der Daten durch den Hersteller, die ja jetzt dann wieder Innovation, ja, die ja viel zu wenig passiert, ist ja gerade der Grund, warum wir darüber sprechen. Ja, wie viele Fälle in der Praxis sehen wir, wo die halt stolz darauf sind, dass sie 1000 Datenpunkte in Echtzeit gesendet bekommen und wenn man sie fragt, was sie damit machen oder mit wie vielen davon sie irgendwas anstellen, dann ist das eine niedrige zweistellige Zahl. Also, ja. Aber gut, so ist es.
Also wo ich hinaus wollte sozusagen, Hubertus, und wo du mich natürlich korrigierend darauf hingewiesen hast, ist, dass der Data Act eigentlich so geschrieben ist, dass sämtliche Schutzinteressen des Dateninhabers sowieso gewahrt werden. Also nicht zuletzt ja jetzt auch nochmal mit dem Hinweis, dass es nur um die ohne weiteres verfügbaren Daten geht. Ja, und deswegen gibt es eigentlich keinen rationalen Grund, auf Seiten des Dateninhabers die Daten trotzdem zurückzuhalten. Vielleicht der Kostenpunkt noch, aber selbst der kann gelöst werden. Ja, also deswegen
ist. Aber als Forscher, lass mich mal nachhaken jetzt. Als Forscher, du hast dich ja wirklich nur viel mit Startups beschäftigt, aber auch mit den größeren Unternehmen, die mit den Startups zu tun haben. Was glaubst du denn, ist die Motivation? Wir sehen ja auch jetzt, also da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber wir sehen enorme politische und regulatorische Energien, die gerade darauf hinwirken, den Data Act auszuhöhlen. Und die kommen von typischerweise von Unternehmen, die zu den Datenhaltern, also die Hersteller gehören.
Ja, also das ist eigentlich, da gibt es zwei Gründe meines Erachtens. Ein psychologischer oder verhaltensökonomischer und ein, den würde ich eher irrational nennen, und einen rationalen Kostenfaktor. Ja. Und zwar der irrationale ist, dass es gibt diese Verhaltensbasis, dass man einfach nichts hergeben möchte. Egal, ja, also diese Verlustangst. Und das greift in jedem von uns. Ich habe das auch, wenn irgendjemand ankommt und sagt, du gib mir erstmal, dann sage ich so, nee, also das regt in mir Widerstand. Das ist der Irrational. Selbst wenn ich kein rationales Grund habe und weiß, eigentlich ist das volkswirtschaftlich richtig und gut. diese Daten zu teilen. Vor allem, wenn es eben nicht zu meinem Schaden ist. Ja, und das stellt ja der Data Act sicher. Also so viel zur Irrationalität dieser Kampagnen. Und das Zweite ist halt der Kostenpunkt, weil natürlich müssen die ja dann was tun. Also der Daten, also der Nutzer kommt an oder der Dritte und sagt, bitte gib mir die Daten. Und jetzt müssen die tätig werden. Und das sind Ressourcen. Und da sagen die halt natürlich, du, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Dass diese Ressourcenfrage eigentlich, also auch sehr wohl adressiert wird in einer gerechten Weise oder ob, das können wir jetzt noch mal ein bisschen diskutieren, da würde mich eure Meinung interessieren.
Ja, ich würde da nochmal einen draufsetzen. Das, was wir auch festgestellt haben, ist eine gewisse Irrationalität oder fehlende Analyse oft bei durchaus einigen der Hersteller, die noch nicht oder zu spät begriffen haben, dass sie eigentlich beides sind. Also so große Maschinenhersteller haben halt viele Komponenten, die sie verbauen, wo sie eigentlich in der anderen Rolle sind. Und das verstehen wir noch nicht so richtig und wir haben auch es noch nicht ergründen können, warum eigentlich nicht auch große Hersteller den Data Act viel mehr für sich nutzen. Nämlich um an Daten ranzukommen, die von den Komponentenherstellern kommen. Die nämlich auch wiederum das gleiche Argument nutzen, nee, ich gebe das meinem Hersteller doch nicht, dem Maschinenhersteller. Das ist das ist so, im Grunde müssten sich alle zusammensetzen und mal ohne Emotionalität, ohne diese Bias, sich darüber austauschen, wo denn eigentlich wirklich gemeinsamer Mehrwert geschaffen werden könnte. Das ist so unsere Vorstellung, wie man das irgendwie knacken könnte. Aber du kommst ja auch aus der Governance. Vielleicht gibt es auch Governance-Modelle, die irgendwie helfen können.
Ja, absolut. Also wir haben verschiedene Forschungsprojekte durchgeführt im Bereich eben Data Governance. Da ging es eben genau, also einmal im Mobility-Bereich. Und dann noch ein anderes haben wir im Industrie 4.0-Bereich gemacht. Das waren halt jetzt vom BMFTR geforderte Forschungsprojekte. Das heißt, da waren lauter Industrie, also Unternehmen drin, die gesagt haben, hey, interessant, das schauen wir uns mal an. Also da gab es schon mal ein grundsätzliches Interesse. Und da haben wir uns tatsächlich angeschaut, hey, wie müsste man eigentlich jetzt die Infrastruktur bauen, also die technisch-organisatorischen Verfahren, sodass dieses Wert-Risiko-Dilemma, ja, diese Gleichung aufgeht. Und ein ganz wichtiger Punkt waren natürlich die Geschäftsgeheimnisse und die Frage, hey, wie lassen sich die eigentlich wahren, so dass dass die Daten eben ohne Bauchschmerzen quasi geteilt werden können. Und das Spannende war, wir haben dann in beiden Sektoren herausgefunden, dass das eigentlich oft nach gleichen Prinzipien oder Bausteinen läuft, wie man das eben machen kann. Und einer dieser Bausteine ist die Reziprozität des Datenaustauschs. Und wenn es euch interessiert, kann ich die nennen.
Ja, klar.
Gerne, ja.
Okay. Und zwar, ja, weil ich so viel immer rede und dann dachte ich mir, ich nehme mich vielleicht mal ein bisschen zurück. Also das Erste ist natürlich ganz klar, also sowohl beim Datenschutz als auch bei den Geschäftsgeheimnissen ist es eigentlich klar, dass man unterscheiden muss erstmal, das ist der erste Baustein zwischen den Daten und den Informationen. Der Dateninhaber hat bestimmte Daten, nehmen wir jetzt mal ein Geburtsdatum, und der Datennutzer, der braucht aber nur bestimmte Informationen. Der braucht nicht immer die Rohdaten, sondern der will eigentlich nur wissen, wie viele Leute hast du, die über 18 sind, ja? Das ist das Erste. Und damit sieht man gleich, dass man zum Beispiel dieses, wenn da irgendwie in den Daten Geschäftsgeheimnisse drinstecken, dass die gar nicht berührt werden müssen, weil der Nutzer eigentlich nur bestimmte Extrakte da rausbraucht. Ja? Also typisch Anonymisierung, Pseudonymisierung, Aggregation und so weiter und so fort. Also entweder man aggregiert die Daten, man lässt Daten, also bestimmte Informationen raus, oder man nimmt, man verschneidet die mit Informationen von weiteren Dateninhabern, sodass sie nicht mehr einem einzelnen Dateninhaber zugerechnet werden können. Ja, das sind die klassischen drei Muster, um in diesem ersten Baustein quasi diese Geschäftsgeheimnisse zu lösen. Der zweite Baustein ist, jetzt muss ich nachgucken, das habe ich nämlich gestern extra nochmal nachgeguckt. Der zweite Baustein ist klassischerweise eben, und das ist auch bei beiden gleich, sowohl Geschäftsgeheimnisse als auch Datenschutz und IT-Security und Wettbewerbsrecht, ist, dass wir überall tatsächlich diese Zweckspezifizierung und Zweckbindung brauchen und die vertragliche Absicherung, du verwendest die Daten nur dafür. Und dass das dann auch durch TOMS, entsprechend durch Vertraulichkeitsanforderungen quasi abgesichert werden muss, dass die nicht aus Versehen abfließen. Das ist ein Riesending. Ja? Also dieses Vertrauen des Dateninhabers, dass der sagt, hey, wenn du diese Daten jetzt nimmst, wie kann ich eigentlich darauf vertrauen, dass da irgendwie nicht einer bei dir Unsinn macht und das jetzt durch einen Unfall an meinen Wettbewerber gelangt. So, das ist der zweite Baustein. Und der dritte Baustein, der hat was eben mit dieser, der hat was ganz stark mit Datenqualität zu tun, weil die Leute oft denken, hey, was ist, wenn diese Information jetzt missbraucht oder gegen mich verwendet wird? Also zum Beispiel Miele. Wir haben eine Waschmaschine und jetzt muss, oder im Mobilitätsbereich, ja, also wann, wie wird es eigentlich definiert, dass ein Verkehrsunfall gemessen wird, ja, und im System? Und das wird dann skandalisiert, so dass es gerecht über alle Mobilitätsanbieter quasi gleich bewertet wird. Oder eben im Industrie 4.0-Bereich, wann ist eigentlich eine Überlastgrenze erreicht, ja? Also das muss standardisiert werden, dass die Leute das Gefühl haben, hey, wenn da irgendwas ist, das läuft nach fair, also das läuft fair und gleich. Und der vierte Baustein, jetzt kommen wir zu der Reziprozität und diesem Miele-Beispiel. Die Leute sagen auch, du, ich will nicht, dass der andere sich einen Vorteil dadurch verschafft. Also klassisches Beispiel, ich hatte früher, also früher war ja eine Miele-Waschmaschine sozusagen ohne Elektronik. Da habe ich einfach gesagt, du, die läuft aus, und dann musste mir Miele eigentlich glauben. Und mittlerweile haben die aber so ausreichend Elektronik drin, dass bei uns lief die Waschmaschine wirklich aus. Da war so ein riesen Waschmittelfleck unten, so Flüssigwaschmittel. Und dann ist der so eingetrocknet und dann kam irgendwann dieser Miele die Wartung an und steckt da ihr Gerät rein und liest die Daten aus und sagt, ja, kann nicht sein, ich sehe hier nichts. Und das ist genau dann dieser Kampf. Ich sag dann, darf ich die Daten mal sehen? Das kann ja nicht sein, weil ich habe ja hier ganz andere Daten. Und dann hat er gesagt so, nö, also deine Daten interessieren mich nicht und du kriegst nicht Zugriff auf meine Daten. Und das ist ganz klassisch jetzt nur in meinem Haushalt gewesen, aber wenn in diesem Industrie 4.0-Bereich oder auch im Mobilitätsbereich, wenn die Unternehmen anfangen, Daten quasi weiterzugeben, dann geht es die ganze Zeit darum, du, ich will nicht, dass du das gegen mich verwendest. Und dann muss man eben absichern, auch wieder vertraglich, über so ein Klappsystem, dass die jeweils keinen Informationsvorsprung vor dem anderen haben, dass es immer gleich bleibt.
Also im Prinzip, Max, ist es ja genau das Informationsasymmetrie-Thema, ja, genau. Und an der Stelle, und da ist es, das ist ja auch etwas, was der Data Act wünscht, ja, dass eben du nicht den nachgelagerten Markt der Wartung monopolisieren kannst mit deinen Daten und dann auch noch, ich sag jetzt übertrieben, Schindluder treiben kannst und sagen kannst, nee, also meine Daten geben, sehen kein Flüssigwaschmittel auf deiner.
Ja, das steht ja sogar drin in der ursprünglichen Begründung des Data Acts. Also als Beispiel, ne? Wir müssen der Aftermarket, der Service-Markt, der muss geöffnet werden. Also die Beispiele sind wunderbar. Und da geht's nicht. Also vielleicht mal nochmal in unsere Folgen reingedacht. Also klassischer Fall: Windenergie, Windturbinen, die Daten aus dem Getriebe oben, die den Rotor antreiben da. Ne? Die fließen an den Hersteller der Windturbine und der Betreiber der Windanlage, der großen Anlage, sieht die Daten nicht.
Ja, absolut.
Das ist und krass.
Da ist mein Urteil über, also ich weiß nicht, über wen, ob ihr jetzt vor allem über das deutsche Wirtschafts- oder Unternehmertum redet, quasi die so gegen den Data Act wettern. Ich glaube, dass, also mein Eindruck ist, dass es da auch leider so ein bisschen an innovativer Vorstellungskraft fehlt. Das ist zwar ein hartes Urteil und das werden jetzt manche nicht gerne hören, aber ich spreche dieses Urteil einfach aus, weil es einfach so ist. Die deutsche Wirtschaft, die hat sich in den letzten 10 Jahren einfach nicht im Digital- und Datenbereich mit einer enormen Innovationskraft hervorgetan. Und dieser Reflex, der sich hier Bahn bricht, ist eigentlich nichts anderes, als dass sie in derselben Denke verharren, anstatt jetzt sich endlich zu überlegen, hey, was könnte ich eigentlich positiv aus der jetzigen Situation draus machen? Also da denke ich wirklich, braucht es eigentlich ein Umdenken.
Ja, also das ist genau, also genau das sehen wir auch. Und das trifft ja auch auf dieses Beispiel von vorhin zu, nicht? Dass die viele Hersteller nicht verstanden haben, die Vorstellungskraft hat nicht ausgereicht bisher, dass sie selber davon profitieren können, sich kreativ zu überlegen, wie setze ich das so um, dass ich auch in meinen Prozessen, in meiner Analyse, in meiner Innovation mit neuen Daten Neues kreieren kann.
Wir sehen das nicht. Was mich interessieren würde, wenn du sagst, jetzt kommt ja der digitale Omnibus, also ja, ist ja in der Diskussion und ich arbeite da an einer komplett anderen Baustelle. Also ich schaffe das einfach zeitlich nicht, jetzt mir diese Data Act-Regelungen auch noch anzugucken. Könnt ihr mir mal sagen, was da jetzt quasi geändert werden soll? Und also damit wir da ein bisschen konkreter werden, so ey, ist es sinnvoll, die Änderungen? Macht es tatsächlich den Vollzug noch effizienter? Das ist ja eigentlich das Ziel des digitalen Omnibus bei Erreichung derselben Schutzziele. Oder wird der da jetzt konterkariert?
Nein, also ganz grob gesagt, auch nochmal für unsere Zuhörer, die in einer Folge haben Martin und ich das mal versucht, ein bisschen runterzubrechen. Das könnt ihr euch auch nochmal anhören. Grundsätzlich ist der Data Act, der ja unter Beschuss stand, es gab nach wie vor Bestrebungen, ihn abzuschaffen, er ist zum Herzstück erkoren worden, des Digitalrechts. Also der Data Act wird aufnehmen im Data Governance Act. Ja, Nummer eins, der geht da drin auf und auch einige andere Digitalgesetzgebungen. Sie verschärfen leicht die Formulierung beim Trade Secret, also Geschäftsgeheimnisschutz, die Abgabe von Daten in Drittstaaten, die nicht gleiches Schutzniveau haben, wird verschärft. Die sind eigentlich eher, Martin, ergänzt es bitte gerne gleich, aber die sind eher moderat, die Veränderungen, die das Herzstück anbelangen, aber die Bestrebungen drumherum in der Diskussion im Moment sind ganz andere. Da geht es darum, aus direktem Access indirekten Access zu machen. Also kein Real-Time Access zu Daten, sondern das Design wird dem Hersteller zugestanden, der dann auch PDF-Downloads zur Verfügung stellen.
Und wie wird das begründet? Weil die Schnittstellen sind ja eigentlich da, gell? Also digitalisieren sich ja. Also das heißt, auf mich wirkt es ein bisschen, als wird es absichtlich schwierig gemacht, damit es halt keiner mehr nutzen kann. Oder sagen die wirklich, nee,
das ist... Das hat die Presse ja letzte Woche aufgenommen. VW hat es gerade umgestellt. Ne? VW hat gerade den bisher durchaus vorhandenen Zugang zu bestimmten Daten, insbesondere für E-Auto-Besitzer, stand letzte Woche in der Presse, gekappt, sodass also andere Lösungen, Lademodelllösungen mit Software unterstützte Lademodule zu Hause für mein E-Auto nicht mehr funktionieren. Ja. Also das ist sozusagen normative Kraft des Faktischen wird hier gespielt. Ja, wir machen einfach mal was in der Phase des Data Act Omnibuses, um Fakten zu schaffen. Und das ist schon bedenklich. Ja. Also da...
Ja, also ich war jetzt, es gibt einen aktuellen Leak, wenn ihr die Folge hört, ist es möglicherweise schon wieder Geschichte, aber die aus dem Rat zu dem Data Act, da gibt es jetzt Sachen, die ich nicht gut finde, nämlich dass das jetzt nochmal so ein bisschen gestaffelt werden soll, bis der Governance Act da drin aufgeht. Das scheint mir irgendwie alles komplizierter zu sein, aber ein bisschen in die Richtung derjenigen, die da Bedenken hatten. Das Grundprinzip des Data Act bleibt gleich. Und nach dem, was Hubertus gesagt hatte und was man so halt hört, sind ja die Versuche, da das Rad zurückzudrehen, schon massiv. Und da scheint man sich im Brüssel derzeit noch dagegen zu wehren, so dass wir also das auf absehbare Zeit weiter haben werden. Ja, insofern, finde ich dann auch gut, dass Max ja von dir kommt. Das ist halt Data Act eher ein Enabler. Ja, also eher, gut, und da scheint man tatsächlich zu beharren in Brüssel drauf, und das ist auch ja richtig so. Ja, ja. und dann muss jetzt eben, jetzt haben wir das Detektdurchführungsgesetz, die BNetz A ist zuständig, hat auch gesagt, sie werden da drauf gucken, man kann sich da beschweren und das muss jetzt der Weg sein, dass das endlich auch mal passiert. Ja, und mit guter Data Governance, die dann eben die Punkte, die du adressiert hast, auch aufgreift. Ich glaube, das ist dann Aufgabe der Nutzer, den Dateninhabern zu zeigen, hey, du, abgesehen davon, dass du verpflichtet bist, uns die Daten zu geben, du musst auch nicht fürchten, dass wir ob absichtlich oder aus Versehen damit Schindluder treiben.
Ja, ja, wahrscheinlich wird man am meisten Bewegung mit den Startups erreichen. Mit denen sprecht ihr wahrscheinlich viel, oder? Also wenn man denen hilft, sozusagen, also wenn man da Aufklärung betreibt und sagt, ey, guck mal, was jetzt möglich wird, du musst nicht mehr betteln, du kannst jetzt einfach einfordern sozusagen und wir helfen dir, das so zu machen, dass es dich nicht überfordert, kostenmäßig, also ressourcenmäßig, dass da wahrscheinlich am meisten Bewegung eintritt.
Ja, die tun sich aber auch schwer. Also wir haben unsere erste Folge ist mit Turbit, das ist ein Startup inzwischen Scale-Up schon im Windenergiebereich. Die machen genau, also sie sind eigentlich das Posterchild, muss man sagen, für die EU-Digitalgesetzgeber und den Gesetzgeber dort. Die machen KI-basierte Datenanalyse für die Optimierung des Betriebs in den Windenergieanlagen. Und kümmern sich genau um solche Geschichten. Also das absolut, die Startups haben nur nicht genügend Stimme im Moment. Da hoffen wir sehr, dass sich das bald nochmal, auch vielleicht mit deiner Hilfe, nochmal da einen Schub gibt. Vielleicht nochmal eine Frage zu deiner Perspektive auf die Startups. Du hast ja viel mit Startups gearbeitet. Wie ist der Umgang zwischen Startups, wie hast du das wahrgenommen, und Herstellern, also größeren Unternehmen? Gibt es da Tipps vielleicht, die du hättest für die Startups aus deiner Perspektive, deiner Arbeit mit den Startups? Wie gehe ich am besten um, wenn ich so mit einem großen Unternehmen zu tun habe, die mir vielleicht dann das eine oder andere, was mir entweder zusteht oder zustehen könnte, nicht bekomme?
Also ich habe damals bei den 140 oder 100, ne, es waren 140 Startups. Ich habe die ja alle ausgewertet. Leider habe ich das nie veröffentlicht. Das ist wirklich total blöd. Ich mache das jetzt ehrlich gesagt nochmal so als so eine Art Nachruf, weil da gab es schon ein paar interessante Beobachtungen. Und zwar eine war zum Beispiel, dass dieses Klagelied Regulierung an sich würde quasi Innovationen hemmen, dass das so natürlich nicht richtig ist, sondern im Gegenteil, wenn Regulierung klar, also rechtssicher und verhältnismäßig ist, dass die eigentlich Innovation fördert. Und das sieht man, habe ich an ganz vielen, selbst wenn es erstmal komplexer ist, habe ich das an ganz vielen Startups gesehen, dass die sich in bestimmte Gesetze dann reinfuchsen und rausfinden, wie man es machen kann. Und dann war es eigentlich eine Herausforderung für die Startups meistens, ihren Geschäftskunden zu zeigen, dass das tatsächlich also legal ist, dass diese Interpretation und diese Anwendung des Gesetzes, dass die tatsächlich funktioniert. Und also zum Beispiel und da bräuchten sie eigentlich die Unterstützung der Behörden. Ja, das ist quasi so ein, dass die Behörde dann tatsächlich sagt, die Bundesnetzagentur, ja, das verletzt nicht die Geschäftsgeheimnisse, das verletzt nicht den Datenschutz und so weiter und so fort. Und zwar zu Niedrigkosten. Und ein ganz einfaches Beispiel war ein Anonymisierungs-Startup. Das war tatsächlich, also ich fand es gut. Und die sind aber am Schluss trotzdem bankrott gegangen, weil die Rechtsabteilungen immer gesagt haben, du, das ist ja schön, wenn du sagst, dass das anonymisiert ist. Aber ich glaube dir das nicht. Und vor allem die Frage ist ja, ob dir die Datenschutzbehörde das glaubt.
Ich glaube, das ist, Max, ganz guter Punkt, der den Bogen schlägt zu dem, klare Regulierung fördert Innovationen. Wenn die Rechtsabteilung involviert werden muss, ist die Regulierung nicht klar genug. Ich mache ja nun, berate ja nun Rechtsabteilungen jeden Tag, ja, und natürlich haben die ihren Sinn und aber auch die sind froh, wenn sie einfach nur ja oder nein sagen können und nicht 30-seitige Gutachten beauftragen, wo am Ende rauskommt, ja, müsste durchgehen, könnte sein, sondern das braucht es. Und da muss der Data Act dann eben auch ganz klar sein und alle Versuche oder und auch alle Umsetzung, wo es halt verwässert, macht es halt schwierig. Und gerade wenn ich VC-Kapital suche für eine Idee, ja, und dann heißt es, naja, aber da können ja die Dateninhaber immer sagen, nee, Geschäftsgeheimnis oder nee, Privacy. Das macht es halt schwierig, Geld einzusammeln.
Also Martin, das ist unmöglich, dass der Gesetzgeber das selber bis in jeden Einzelfall durchdekliniert. Dafür ist das alles viel zu dynamisch, aber die Bundesnetzagentur kann das machen. Also sprich, ich renne ja auch bei den Datenschutzbehörden schon lange rum und sage, wir brauchen ein Use Case Repository, also ein Repositorium, wo alle positiv und negativ beschiedenen Fälle anonymisiert veröffentlicht werden. Und das hätte zweierlei Effekte. A, die Rechtsanwendung wird plötzlich extrem konsistent und sie wird sehr kostensparsam, weil du natürlich als Startup als allererstes in dieses Repositorium reinguckst, jetzt zum Beispiel auch von der Bundesnetzagentur, ich imaginiere das, ja, und guckt, ey, wie haben die jetzt das Geschäftsmodell, die Geschäftsgeheimnisse quasi geschützt? Und dann kann das sofort nachgebaut werden. Und da müsste man an die Bundesnetzagentur rantreten und sagen, ey, bitte macht die Fälle und vor allem die Lösungsmodelle öffentlich, damit die Leute ohne Rechtsabteilung das quasi einfach copy-pasten können, wenn der Fall vergleichbar ist.
Ja, sehr gut, Max. Ich glaube, wir wissen, die Bundesnetzagentur hört uns zu. Vielleicht greifen die das auf und können daraus ein bisschen was machen. Vielleicht jetzt ja zum Abschluss. Mir fallen hier noch 7, 8 Sachen ein, die wir besprechen könnten, aber wir haben uns ja hier vorgenommen, in halbwegs snackable Content zu produzieren. Aber zum Abschluss, jetzt hast du schon gesagt, was die Behörde vielleicht tun muss oder sollte, um den Data Act zum Fliegen zu bringen. Was würdest du Unternehmen und anderen Playern, über Kommunen haben wir gar nicht gesprochen, wo du auch eine Rolle spielst, raten? Was muss zuerst passieren? Wie geht man da jetzt um dann tatsächlich die Innovation, die wir wollen, mit Daten zu schaffen?
Ja, also das ist, was ich da sage, das ist, läuft auf einen Kulturwandel hinaus, der aber ja Gott sei Dank von sehr vielen anderen angemahnt wird oder und zwar nicht so deutsch, erstmal im Problem und Risiko zu denken. Wir Deutschen, wir fangen ja immer erstmal mit dem Problem und mit dem Risiko an, sondern stattdessen erstmal mit dem Nutzen anzufangen. Und wenn wir einen coolen Use Case haben, wo wir mit Daten irgendwie was Cooles machen können, dann überlegen wir uns, hey, und wie kriegen wir jetzt die kleinen Problemchen mit Geschäftsgeheimnis, Datenschutz in den Griff? Ich sage das absichtlich klein, weil so groß sind die gar nicht, wenn man weiß, wie es geht. Oh, Use Case Repository. Das ist aber gar nicht so leicht in den Köpfen zu verankern. Und ich mache jetzt immer mehr Workshops, wo wir mit den Leuten, also in den Verwaltungen oder in den Unternehmen, tatsächlich Creative Thinking, also so Prozesse machen, wo wir sagen, hey Leute, lasst uns doch erstmal mit den Use Cases anfangen. Ja? Finde den Data Use Case. Und das ist meine Empfehlung. Und da jeder, der da irgendwie mit mir was machen möchte, der soll sich bitte bei mir melden. Das geht natürlich auch.
Also für unsere Zuhörer, das ist jetzt nicht gestaged. Max, das ist perfekt. Das ist genau das, was wir hier auch predigen. Use Case, Use Case, Use Case. Und wir predigen dazu noch, und Leute, einfach miteinander reden auch. Also setzt euch auch zusammen. Deshalb haben wir den runden Tisch, die runden Tische aufgesetzt bei unserem Forum. Da stehen wir alle drei zur Verfügung für unsere Zuhörer. Und wir werden zusammen, das ist unser Versprechen, wir werden pushen, dass es eine solche Repository oder zumindest Auflistungen gibt. Wir sind auch im Gespräch mit der Bundesnetzagentur oder der EU. Auch dort könnte man das schön international machen, sodass man über die Grenzen hinweg vergleichen kann. Das ist ja auch interessant zu sehen, was in den anderen Ländern läuft. Also das ist, glaube ich, auch hiermit an unsere Zuhörer aus den Behörden nochmal der Hinweis und der Aufruf. Das sehen wir als große Chance. Helft uns und wir helfen euch gerne, die Use Cases zu teilen. Max, Vielen Dank. Das war nochmal ein ganz toller Aufruf am Schluss. Passte super. Und damit haben wir den ganz großen Bogen gespannt. Du hast gestartet hier mit uns und hast uns mal kurz erklärt, wie du oder ausgiebig erklärt, wie du überhaupt zu deiner Karriere gekommen bist und den vielen Titeln inklusive des Professors für digitale Selbstbestimmung. Da müssen wir nochmal anders mal drüber reden, was das eigentlich alles bedeutet. Souveränität ist ja auch ein Riesenthema. Vielen, vielen Dank. War eine super Diskussion. Bleib auch bitte an dem Thema dran und auch durchaus die vielen schönen Referenzen aus deinen anderen Forschungsgebieten. Das wird der Datennutzungsthematik und dem Data Act bestimmt helfen. Und damit, danke, dass du dabei warst, Max.
Ja, danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und hat sehr Spaß gemacht.
Prima. Ja, auch von mir vielen Dank. Danke dir, Hubertus. Hinweis auf den Newsletter, weil mindestens zwei der Themen, die wir heute gestreift haben, stehen auch im Newsletter von der letzten Woche, nämlich der Leak zu dem Data Act Omnibus und auch das Thema VW und die gekappte API, da hättet ihr es zuerst lesen können. data-navigator.eu/newsletter findet ihr mehr. So viel für heute. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und nochmal vielen Dank, Max. Ciao, ciao.
Gerne. Ciao.
Data Navigator, der Podcast zum EU Data Act.